Grundkurs des Glaubens. Grüß Gott und herzlich willkommen dazu. Heute am Freitag wieder der Grundkurs. Mein Name ist Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie eingeschaltet haben und uns nun hören, sei es auf der 92.4 in München oder in Berlin und Leipzig auf DVB-T, im Kabel- oder Satellitennetz. Und natürlich gehen auch herzliche Grüße nach Südtirol an alle, die uns über Radio Maria hören. Wir gehen heute weiter in unserer Reihe zur Liturgie der Kirche. Wir haben bereits zwei Sendungen gehabt. In einem ersten Teil haben wir einen grundlegenden Blick auf die Liturgie der Kirche geworfen und im zweiten Teil haben wir angefangen, durch die Heilige Messe zu gehen. Und auch heute ist uns unser Referent zu dieser Sendung aus Grevenbruch zugeschaltet, Pfarrer Ulrich Filler. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Pfarrer Filler hat ein Buch zu diesem Thema geschrieben, ein wirklich kleines, schönes Kompendium zu den Hintergründen der Liturgie. Es heißt Liturgie, das Herz der Kirche. Es ist in der zweiten Auflage im Jahre 2004 erschienen im FE Medien Verlag. Grundkurs des Glaubens, wie der Name schon sagt, eine Sendereihe, die dem Glauben auf den Grund gehen will. Und wir haben nun, wie gesagt, diese Reihe zur Liturgie, dem Herzen der Kirche, wie es ja im Untertitel des Buches von Pfarrer Filler heißt. Und so erklären wir hier jetzt nicht nur das, was so ein bisschen als Anhängsel zum Glauben dazukommt, sondern auch, wenn das mancher vielleicht auf den ersten Blick nicht gleich denken mag, eigentlich und ganz streng genommen sind wir tatsächlich auch im Herzen des christlichen Glaubens. Schon in den vergangenen beiden Teilen haben wir es ja überdeutlich gesehen, dass es im Grundkurs des Glaubens wirklich mehr als sinnvoll ist, sich mit der Liturgie zu beschäftigen, frei nach dem Motto, zeig mir deinen Gottesdienst und ich sag dir, was du glaubst. Pfarrer Filler, wir waren beim letzten Mal, haben wir ja mit der Messe begonnen und wir sind noch immer am Anfang. Vielleicht für alle diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei waren, sagen Sie nochmal, wo stehen wir jetzt genau und was erwartet uns jetzt in der Folge?
Ja, wir haben in der letzten Sendung den ersten Teil der Heiligen Messe betrachtet, die Eröffnung, und sind von dem Gedanken ausgegangen, dass wir in der Liturgie eigentlich immer zwei große Bewegungen erkennen können. Einmal der Mensch tritt vor das Angesicht Gottes, der Mensch richtet seine Gebete, seinen Lobpreis, seine Bitten an den Herrn. Und die zweite große Bewegung, die absteigende Bewegung von oben nach unten. Gott handelt durch die Liturgie der Kirche. Er antwortet, wir hören sein Wort. Er schenkt uns seinen Sohn im eucharistischen Opfer. So sind diese beiden Bewegungen immer wieder in der ganzen Liturgie der Kirche sichtbar. Und im Eröffnungsteil der Heiligen Messe tritt also nun der Mensch vor Gott. Die Gemeinde versammelt sich. Und der Priester und die Altardiener ziehen zum Einzugsgesang in die Kirche ein. Christus selbst ist es ja, der im Priester repräsentiert wird, der durch den Priester handelt, wenn der Priester die Heilige Messe feiert. Und nun begegnet die Gemeinde, die versammelt ist, dem Herrn. Und da sind schon alle Elemente eigentlich enthalten, wie der Mensch vor Gott tritt. Er tritt vor Gott als Sünder. Das wird im Schuldbekenntnis deutlich. Er bittet um das Erbarmen Gottes und er bittet aber nicht nur, sondern er preist auch den Herrn. Es gibt das Lobgebet, das Kyrie. Die Kyrie-Rufe sind ja ein Huldigungsruf an den erhöhten Herrn. Es gibt an Sonnenfeiertagen das Gebet des Gloria, das auch ein preisendes Gebet ist. Und so tritt der Mensch um Vergebung bittend, aber auch Gott lobend vor den Herrn. Und die Anliegen, die die Menschen mitbringen, werden dann zusammengefasst im Tagesgebet, das auch früher das Kollektengebet genannt wurde. Hier kann man das schön an dem Namen auch erkennen. Kolligere heißt sammeln. Und so werden die einzelnen Anliegen, die einzelnen Bitten, das, was jeden Einzelnen im Gottesdienst beschäftigt und umtreibt, alles das wird gesammelt und vom Priester im Tagesgebet dann vor den Vater gebracht. Und heute in der Sendung schreiten wir fort zum zweiten Teil der Heiligen Messe, zum Wortgottesdienst. Wir betrachten die Lesungen, die vorgetragen werden, und die Antwortgesänge der Gemeinde, das Credo und die Fürbitten. Und wenn wir gleich einsteigen wollen, dann geht es im Wortgottesdienst dann, wie der Name schon sagt, um das Wort Gottes. Manche der Hörer kennen sicher die Geschichte der Bekehrung des heiligen Augustinus, der ja einer der größten Kirchenlehrer der Antike gewesen ist und der ja nicht von Anfang katholisch war, sondern einen langen Weg, einen langen, sehr gewundenen Weg mit vielen Irrtümern zurückgelegt hat, bis er zum Glauben fand. Und er beschreibt in seiner Biografie diese berühmte Szene, in der er eigentlich zum ersten Mal gepackt worden ist und gemerkt hat, ich muss etwas in meinem Leben ändern, als er im Garten seines Hauses saß und darüber nachdachte, wie soll es weitergehen, in welche Richtung soll ich mich bewegen, hörte er Kinder im Nachbargarten spielen und singen, einen Kinderreim, in dem die Worte mir wieder auftauchten, tolle Lege, nimm und lies. Und da fiel sein Blick auf eine Schriftrolle mit der Heiligen Schrift. Und er nahm diese Schriftrolle und fand die Stelle aus dem Römerbrief, wo es heißt, Brüder, die Zeit ist da, vom Schlaf aufzustehen. Und dann hat das Wort Gottes ihn sozusagen wie der Blitz getroffen und er bezieht diese Worte auf sich und auf sein Leben und er geht zu dem Bischof Ambrosius und meldet sich als Taufbewerber an. Und sein Weg in den christlichen Glauben hat begonnen, weil er sich ganz unvermittelt vom Wort Gottes hat treffen lassen. Und das geschieht nun auch in der Heiligen Messe. Da hören wir sozusagen auch die Worte, nimm und lies, nimm und höre die Worte, die jetzt in den Lesungen vorgetragen werden, damit sie uns treffen, damit wir uns vom Wort Gottes treffen lassen. Es folgen am Sonntag zwei biblische Lesungen. Die erste Lesung wird in der Regel aus dem Alten Testament genommen. In manchen Zeiten stammt sie aus der Apostelgeschichte oder aus der Apokalypse des Johannes, in der Osterzeit nämlich. Die zweite Lesung ist immer aus einem der Paulusbriefe oder aus einem neutestamentlichen Brief entnommen. Werktags gibt es immer nur eine Lesung und ein Evangelium. Wir sind nun im Wortgottesdienst in dem ersten Hauptteil der Heiligen Messe angekommen, der geprägt ist von den Schriftlesungen. Und hier sehen wir einen Ursprung unserer Messfeier heute, eine Wurzel unserer Messfeier, die wir im jüdischen Gottesdienst, im Synagogengottesdienst finden. Der wird ja sehr schön im Evangelium beschrieben, als Jesus in die Synagoge von Kapharnaum kommt und dort die Schriftrolle nimmt und vorliest und anschließend dann diese Stelle auslegt. Dieser Wortgottesdienst, der bereits in der Synagoge in einer ähnlichen Form gefeiert worden ist, er bildet eines der Kernstücke unserer Messfeier. Und deshalb müssen wir darauf achten, dass immer nur die biblischen Schrifttexte vorgelesen werden können. Manchmal sind Menschen da, die aus besonderen Anlässen bei der Taufe oder bei der Hochzeit gerne etwas anderes auch, einen anderen Text hören möchten, aber kein Text, der noch so wertvoll, kann hier an die Stelle des Wortes Gottes selbst treten. In der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils hat man das Anliegen vertreten, dass man den Tisch des Gotteswortes reicher bereiten wollte und hat deshalb die Zahl der Lesungen und Evangelien, die in der Messfeier vorgetragen werden, vermehrt im Vergleich zu früher. Dass man sagen kann, wer eigentlich jeden Tag die Heilige Messe mitfeiert, hat innerhalb von 3 Jahren fast die ganze Heilige Schrift einmal gehört. Das ist deshalb möglich, weil es eine sogenannte Leseordnung gibt, die die Sonntage in 3 Lesejahre aufteilt, A, B und C, die immer eines der ersten drei Evangelien zum Schwerpunkt haben. Das Johannesevangelium wird das ganze Jahr über immer wieder, vor allen Dingen Ostern herum, in diese Leseordnung eingefügt. Und hier finden wir einen schönen Zusammenhang, dass nämlich die erste Lesung des Sonntags aus dem Alten Testament immer auf das Evangelium Bezug nimmt und im Hinblick auf das Evangelium ausgesucht worden ist, während die zweite Lesung, in der Regel einer der Paulusbriefe, aus einer fortlaufenden Reihe stammt, einer sogenannten Bahnlesung. Da wird also werden alle Briefe nacheinander vorgelesen, ohne Rücksicht auf einen inhaltlichen Zusammenhang. An den Werktagen gibt es eine Ordnung, die nur zwei Lesejahre vorsieht und eben auch versucht, einen möglichst großen Teil der Heiligen Schrift in der Messfeier den Gläubigen zu Gehör zu bringen.
Das waren jetzt schon eine ganze Menge Informationen. Also nachdem wir jetzt in dem Eingangsteil der Heiligen Messe uns sozusagen bereitet haben, auch sozusagen richtige Eröffnung gestiftet haben, kommen diese Lesungen. Und da stellt sich natürlich gleich die Frage, Sie haben genannt, dass man da die Schriftstellen im 20. Jahrhundert vermehrt hat, dass also mehr aus der Heiligen Schrift gelesen wird, als es vorher der Fall war. Wer sucht denn diese Texte eigentlich aus?
Die Texte werden von der Kirche ausgesucht, kann man sagen. Es gibt ja das Messbuch und die Messlektionare, in denen eben für jeden Tag, für jeden Sonntag und für jeden Werktag und für die heiligen Feste jeweils die Lesungen ausgesucht wurden, und zwar so, dass es eben möglichst einen breiten Durchgang durch die Bibel ergibt. Unabhängig davon hat man immer noch als Zelebrant eine gewisse Auswahlmöglichkeit, nämlich an den Tagen, an denen nicht ein bestimmtes Messformular vorgeschrieben ist, gibt es immer auch die Möglichkeit, die Lesungen des Tages zu wählen, die Lesungen von einem heiligen Gedenktag oder von einer Votivmesse zu wählen. Also eine gewisse Variationsmöglichkeit ist da vorhanden.
Aber es müssen, wie Sie gesagt haben, schon biblische Texte sein.
Das ist auf jeden Fall richtig. Das Wort Gottes ist eben nur in der Heiligen Schrift, und das ist jetzt der Ort, wo das Wort Gottes auch seinen Platz hat und kein anderer Text.
Pfarrer Filler, wir sind ja hier in der Grundkurssendung so unter uns, und jetzt mal ehrlich, biblische Texte sind ja nun auch keine, das ist ja kein Roman oder kein Artikel, also da muss man ja schon wirklich aufmerksam zuhören, und viele merken ja oft, gerade wenn dann so der Lektor schon nach vorne geht an den Ambo und dann mit der Lesung anfängt, es fällt einem doch schwer, dann dem zu folgen und da auch wirklich zu wissen, was denn jetzt eigentlich gelesen wurde. Wie gehen wir denn damit um? Ist das jetzt schlimm, wenn uns sowas passiert?
Natürlich ist es eine große Herausforderung, die ganze Zeit aufmerksam und konzentriert zuzuhören. Man muss dafür auch bereitet sein, kann man sagen. Von Guardini stammt das schöne Wort, dem Hören muss das Aufhören vorangehen, bevor ich also anfange zu hören, muss ich erst einmal aufhören, alles mögliche andere zu tun, womit ich mich gerade in Gedanken beschäftige, und muss versuchen, mich zu sammeln, mich zu konzentrieren, offen zu werden für das Wort Gottes, das mich erreichen will. Der Glaube kommt vom Hören, sagt der heilige Paulus, und wir begegnen dem Willen Gottes im geoffenbarten Wort. Wir wissen ja, dass die Heilige Schrift eine inspirierte Schrift ist, das heißt, dass hier Gottes Wort im Menschenwort uns gegenübertritt, dass wir nicht nur eine Information hören über etwas, das uns interessieren sollte, sondern dass hier auch in dem Wort Gottes das, was vorgetragen wird, für uns lebendig wird, dass es für uns gegenwärtig wird, dass das Heil, das Gott uns schenkt und von dem die Rede ist, dass es nicht nur eine Erinnerung an das, was geschehen ist, sondern dass dieses Teil auch für uns heute gegenwärtig wird. Das kann man noch so ein bisschen erahnen, wenn man an den Karfreitag denkt. Die Karfreitagsliturgie ist ja deshalb immer so spannend, weil sie eine ganz archaische, ursprüngliche Form der Liturgiefeier ist. Und hier finden wir wenn die Passionsgeschichte vorgetragen wird und dann vom Tod Jesu die Rede ist, dass alle eine Kniebeuge machen. Und dass eben hier deutlich wird, es geht nicht nur darum, irgendeinen Text zu erzählen, den man ja sowieso schon irgendwie kennt, sondern es geht darum, dass hier im Wort Gottes auch das Heil für uns gegenwärtig ist, das Gott den Menschen schenken will und dass deshalb wir in der Gegenwart des Herrn stehen und dass sie auch uns zum Ausdruck kommt, wenn wir hier das Wort Gottes hören. Natürlich kann es auch sein, dass uns das Wort Gottes trifft, dass vielleicht ein Satz oder ein Vers es ist, an dem wir hängen bleiben. Und dann denke ich, es ist auch nicht schlimm, wenn man über dieses Wort nachdenkt, wenn man vielleicht den Rest des Textes an sich vorbeiziehen lässt. Hier darf der Einzelne ja die Offenheit haben, so mitzugehen und mitzuhören, wie es gerade für ihn am besten ist. Eine gute Sache ist auch immer, sich etwas vorzubereiten. Das haben wir auch schon mehrmals gesagt. Die Lesungen des Sonntags findet man in einem Messbuch oder in einer Kirchenzeitung, werden die auch schon mal veröffentlicht, dass man also vorher schon bereit sich mit Texten beschäftigen kann. Das ist eigentlich eine große Hilfe, um einfach besser den biblischen Lesungen zuhören zu können.
Wir haben eine erste Anruferin, Frau Bodmeier. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich hätte gern gefragt, wie das eigentlich ist wegen der Lesung in Kinder- und Jugendgottesdiensten, ob da die Möglichkeit besteht, dass man anstatt der vorgeschriebenen Lesung für diesen Tag einfach eine Geschichte oder sowas vorlesen darf oder spielen.
Ja, das ist eine gute Frage, die wahrscheinlich immer wieder auch auftaucht aus der Praxis heraus. Es gibt tatsächlich für die eigentlichen Kindermessen ein eigenes Direktorium und eigene Vorschriften, wo eine größere Möglichkeit der Anpassung der Liturgie gegeben ist, wobei aber der Hauptteil der Messe, die Schriftlesungen, auf jeden Fall nicht ersetzt werden dürfen durch einen anderen Text. Man kann, wenn die vorgesehenen Lesungen zu schwer verständlich erscheinen, eine vielleicht nur auswählen. Ein Evangelium muss immer vorgetragen werden. Man kann auch, wenn die Tageslesungen zu schwierig erscheinen, für die Gelegenheit einen anderen Text aus der Heiligen Schrift auswählen. Es gibt auch manchmal so Lektionare für Kindermessen in besonderer Weise, was aber nicht möglich ist, dass man einen anderen Text dann verwendet. Auch für die Kinder ist eben der Wortgottesdienst die Gelegenheit, wo das Wort Gottes ihnen verkündet wird und Christus im geoffenbarten Wort ihnen begegnen will.
Ich bedanke mich recht herzlich.
Danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen.
Für Gott.
Für Gott. Lassen Sie uns nochmal bei diesen Lesungen bleiben. Also das scheint ja doch für manche etwas unübersichtlich zu sein. Da gibt es für die Sonntage, gibt es also drei Lesejahre mit verschiedenen Texten, mit den jeweiligen Sonntagstexten. Und für die Werktage wiederum gibt es dann zwei Lesejahre. Verliert man da nicht doch ein bisschen den Überblick? Manchmal, wo man sagt, welches Jahr sind wir jetzt und was ist jetzt 1, 2, A, B, C?
Ja, es ist eigentlich eins für die Werktage. Das kann man sich leicht merken. Das ist 2 sind die geraden Jahre und 1 sind die ungeraden Jahre. 2008 haben wir jetzt, das ist also das Lesejahr 2, wo dann die Lesung genommen wird. Das ist also, wer als Lektor einen Dienst tut, der weiß das. Es gibt eben im Lektionar dann 2 verschiedene Lesungen. Eine für das Lesejahr 1, eine für das Lesejahr 2 und dann einen Evangelientext. Und der wird in beiden Jahren gelesen. Dann nimmt man einfach die entsprechende Lesung. Dieses Jahr sind es dann die Lesungen des Lesejahres 2. Und an den Sonntagen ist es so, dass diese ABC, diese Bezeichnungen eben mit einem Evangelium immer verbunden sind. Das Lesejahr A, in dem wir jetzt uns befinden, ist das Matthäusjahr, wo also vorwiegend das Matthäus-Evangelium gelesen wird, das ja im Kanon der 4 Evangelien die erste Stelle einnimmt, als das Evangelium, was man für das Älteste gehalten hat. Dann im Lesejahr B wird Markus gelesen und im Lesejahr C vorwiegend das Lukas-Evangelium. Wer gut Kopf rechnen kann, kann sich auch einfach merken, dass das Lesejahr C immer durch drei teilbar ist und dass man daraus entschließen kann, in welchem Lesejahr man sich befindet, weil sie immer aufeinander folgen, A, B, C. Und das neue Jahr fängt natürlich immer mit dem neuen Kirchenjahr, mit dem ersten Adventssonntag an. Jetzt im Lesejahr A würden wir also mit dem ersten Advent 2008 ein neues Kirchenjahr beginnen und kommen dann zum Lesejahr B, wo das Markus-Evangelium an den Sonntagen im Vordergrund steht.
Und für alle, die das nachvollziehen möchten, Sie haben es ja schon erwähnt, dieses Schott-Messbuch, wo man das alles immer nachlesen kann, wo man sich auch vorbereiten kann auf die Heilige Messe, da gibt es dann auch Übersichten und da wird einem auch weitergeholfen, dass man da wirklich genau weiß, wo man da ist. Das kann man eigentlich nicht falsch machen. Gut, dann gehen wir weiter. Danach kommen die sogenannten Antwortgesänge, nachdem diese Lesung vorbei ist. Wo kommen die her? Was ist das eigentlich? Und da wird mal ein Lied gesungen, mal wird etwas gesprochen. Was genau sind diese Antwortgesänge?
Ja, nachdem jetzt das Wort Gottes aus dem Alten und Neuen Testament wir gehört haben, sind wir aufgerufen zu antworten. Eine erste Antwort geben wir bereits nach der Lesung. Dank sei Gott. Wir danken dem Herrn, dass er im lebendigen Wort uns sein Heil schenkt. Und jetzt wird das nochmal, die Antwort des Menschen wird jetzt noch einmal ausgefaltet in Antwortgesängen, die vor allen Dingen im Grunde genommen das Psalmengebet betreffen. Nach der Lesung, nach der ersten Lesung, ist als Antwortgesang der Psalm vorgesehen, ein Psalm ausgesucht, der zu der Lesung passt und der manchmal auch durch ein Lied ersetzt wird, wobei man darauf achten sollte, dass es, wenn man ein Lied auswählt, dass es eine Adaption des Psalmes, der vorgesehen ist, darstellt, dass man also die Gedanken des Psalms im Lied zumindest findet. Ganz schlecht ist die Lösung, so ein Lied zu singen, wie liebster Jesus, wir sind hier, dich in dein Wort anzuhören. Das ist was ganz Allgemeines, was eigentlich dort keinen Platz hat. Die Psalmen, das Psalmenbuch ist ja das Gebetbuch des Alten Testaments. Es ist auch das Gebetbuch, das Jesus selbst verwendet hat. Christus selbst hat in seinem Beten die Psalmen verwendet, die Heilige Schrift, das Evangelium spricht immer wieder davon bis hin zu seinem Tod am Kreuz. Und so soll auch für uns das Psalmengebet die erste Wahl sein, wenn es darum geht, hier auf die Lesung zu antworten. An den Sonntagen kann es so sein, dass die Psalmen gesungen werden, dass ein Kantor das vorsingt, die Gemeinde antwortet mit einem Antwortruf. Das ist eine sehr alte Form, die aus der Antike kommt und da sehr beliebt gewesen ist. Man kann auch die Psalmen wechselweise singen oder beten. Ein Sprichwort sagt, der Psalm ist die Ruhe des Herzens. Und so möchte uns das Psalmgebet in seinem gleichmäßigen, stetigen Fluss eigentlich jetzt auch zur Ruhe führen, einladen, ruhig zu werden, um einfach das Wort Gottes zu hören und es bedenken zu können. An einigen Festtagen finden wir auch ein strophiges Lied, das gesungen wird, eine Sequenz genannt. Bekannt ist sie am Osterfest oder die Sequenz des Pfingstfestes. Veni Sancte Spiritus, komm, o Heiliger Geist. Das ist also das, was nach der ersten Lesung als Antwortgesang vorgesehen ist. Nach der zweiten Lesung vor dem Evangelium kommt dann das Halleluja, das eines der wenigen hebräischen Worte, die noch heute in der Liturgie zu finden sind. Halleluja, lobet den Herrn, so kann man es übersetzen, obwohl eigentlich dieses Wort unübersetzbar ist. Es ist ein jubelnder Ruf des Lobes und der Anbetung und der eigentlich nicht gebetet, sondern immer nur gesungen werden kann. Es gibt die schöne Geschichte, dass in der Antike in Karthago die Osternacht gefeiert wurde, als die Vandalen die Stadt überrannt und überfallen haben, und einer der Lektorenknaben hat in der Kathedrale gerade das österliche Halleluja angestimmt, das die Fastenzeit und die Zeit der Karwoche beendet und jetzt die Auferstehung bejubelt. Da traf ihn ein Pfeil in den Hals und er starb, und das Halleluja, das er auf Erden angestimmt hatte, konnte er im Himmel weitersingen. Liturgie heißt immer auch, dass wir uns auf der Erde mit der Liturgie des Himmels verbinden, dass unsere irdische Liturgie immer auch etwas ein Abbild der himmlischen Liturgie sein soll, dass unser Beten, unsere Anbetung, unser Lobpreis etwas ist, was sich eigentlich im Himmel fortsetzt. Immer wieder finden wir diese Anspielungen beim Sanctus später, wenn wir eben mit den Engeln und Heiligen einstimmen in den großen Chor, der den Vater preist.
Eine weitere Anruferin ist bei uns, Frau Petrovic. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin die Frau Petrovic. Ich bin wirklich begeistert von der ganzen Rede. Und das ist aus meinem Herzen auch, weil ich habe auch sowas erlebt, also Gott erlebt, lebendig in der Kirche. Und durch die ganze Gebete früher, und ich war sehr krank und so. Und dann die Frühmesse um 8 Uhr, das war erster Freitag vor so in Fastenzeit, angefangen letztes Jahr. Und dann Allerheiligste draußen und ein Lied vorher. Und dann habe ich das Lied bis zum Ende noch gelesen, weil das war für mich sehr, sehr gut rührend in meinem Herz überhaupt von Jesus. Und so, dann habe ich hochgeschaut in die Allerheiligste, und dann habe ich mir so gedacht, lieber Jesus, du bist lebendig hier und ist wirklich. Und ich habe vieles gesehen. Also ich war schockiert und begeistert, und ich finde und ich denke, wenn man wirklich einmal das so weit kommt, dass die Augen aufgehen, dann kann man auch die Predigt und alles viel, viel mehr verstehen und sehr interessant finden. Und durch die Bibel habe ich auch gelesen und so, und mir sind die Augen ganz aufgegangen. Und ich finde das auch für die Kinder sehr gut. Und mein Enkelsohn war 4 Jahre, der wusste schon von Bibel und von die Heiligen und so. Und jetzt ist 5 und mehr. Immer wieder will Bibel, dass ich lese oder etwas von der Kirche zum Malen bringen, auch Heiliges und so. Und er weiß viel, viel mit 5 Jahren, wie manche erwachsene Leute das nicht wissen. Das ist traurig, und gerade für Kinder. Also sollte man nicht was anderes lesen, sondern den Gott richtig hinbringen, dass die wissen, was ist das, die Kirche und die Glaube, und was ist Gott, wie das schön ist und gut.
Danke Ihnen, Frau Petrovic. Ja, eine Ermutigung dahingehend, dass man auch ruhig Kinder, auch kleinere Kinder, ruhig an die Bibel heranführen kann.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf das, was die Hörerin gerade uns gesagt hat, dass eben man irgendwo auch merken kann an den Erfahrungen, die sie gemacht hat, auch, dass eben es mit der Liturgie und der Heiligen Messe immer auch etwas Geheimnisvolles zum Ausdruck kommt. Wir feiern etwas in sichtbaren Zeichen und Gebärden, und dahinter verbirgt sich aber für unsere Augen unsichtbar eine größere Wirklichkeit. Und das ist etwas, was wir immer auch im Auge behalten müssen, weil es die Gefahr besteht, dass wir dann sagen, das ist irgendwie so langweilig oder es ist so nüchtern oder es gefällt mir nicht, wir müssen was anderes machen, damit es mir besser gefällt, und wir müssen was anderes für die Kinder machen, weil die Kinder verstehen ja nichts. Und ich denke, dass eins vom Grunde genommen das Geheimnis, dass Gott dem Menschen begegnen will, dass Christus handelt in der Liturgie der Kirche, durch diese Worte und Gesten und Gebete, die wir sprechen, das ist ein Geheimnis, was man niemals ganz verstehen und sich vorstellen kann. Erwachsene vielleicht sogar noch weniger als Kinder, und dass man deshalb den Mut haben sollte, einfach auch nicht nur zu sagen, das ist hier etwas, wo Kinder was lernen sollen, wie in der Schule, dann muss man irgendwas kindgerecht dann aufbereiten, sondern einfach auch den Mut zu haben, Kinder mitzunehmen, vielleicht in das lateinische Hochamt, wo man jetzt überhaupt gar nichts richtig verstehen kann, wo die Gesänge ganz fremd sind, wo der Weihrauch aufsteigt, und einfach hier zu spüren, wir haben eben etwas, was auch unseren Verstand, unsere Erkenntnis übersteigt, weil tatsächlich die Liturgie immer auch auf etwas Größeres uns hinweist, das uns verborgen bleibt. Und da, das finde ich, sollten wir immer auch im Auge behalten.
Ist ja auch unglaublich entspannend eigentlich, ne? Dieses alte katholische Motiv, dass diese liturgischen Handlungen aus sich selbst heraus wirken, könnte man ja jetzt auch auf die Lesung anwenden, dass man sich auch einfach entspannt und sagt, diese Texte müssen auch für sich selbst sprechen. Ich muss mich jetzt auch nicht unter so einen, wie soll man es nennen, Verstehensstress oder so ähnlich setzen, sondern diese Texte sprechen eben auch ein bisschen für sich selbst.
Genau, und ich kann einfach vielleicht versuchen, mich von einem Wort oder von einem Satz treffen zu lassen oder eine Sache, an der ich hängen bleibe, die vielleicht weiter zu bewegen. Vielleicht ist es schon etwas im Tagesgebet gewesen oder eine Liedstrophe, die man gesungen hat, und diesen Gedanken darf sicher auch nachgehen und mich von diesem Wort vielleicht auch durch die Liturgie führen lassen.
Die Liturgie der Kirche betrachten wir in unserem Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Pfarrer Ulrich Filler steht Rede und Antwort. Wir sind mitten in der Heiligen Messe sozusagen. Gerade betrachten wir den Wortgottesdienst, darin die Lesungen, und einige Anruferinnen haben uns bereits erreicht. Frau Ziegelbronn ist nun bei uns. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich hätte eine Frage. Nach der Lesung höre ich immer drei Antworten, entweder Wort des lebendigen Gottes, Worte der Heiligen Schrift oder Wort Gottes in unserer Mitte. Was ist jetzt sinnvoll und was ist richtig?
Ja, eigentlich ist vorgesehen die Antwort Wort Gottes oder Wort des lebendigen Gottes. Das ist eben die Antwort, die von der Liturgie her vorgesehen ist. Mhm. Es gibt, mag in manchen Gemeinden so eigen Riten sich entwickelt haben. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
Gut, dann vielen Dank für die Frage, Frau Ziegelbronn. Frau Mohr aus Bad Schönborn ist nun bei uns. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte noch mal drauf zurückkommen auf die Kinder. Und da kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, vor allen Dingen jetzt mit meinen Enkelkindern, ich bin mit den Kindern immer in die erste Bank gegangen. Und da haben die Kinder so viel zu schauen. Und man muss sie auch schauen lassen und wie sie aufmerksam zuhören. Und es ist nicht so, dass die Kinder, natürlich verstehen sie nicht alles, aber es bleibt immer etwas hängen. Und die Kinder fragen auch, Oma, warum ist denn das so? Und warum war das? Warum hat der Herr Pfarrer das gesagt? Ich habe im Moment gar keine Beispiele im Kopf, aber ich könnte Ihnen, wenn ich jetzt ein bisschen mehr überlegt hätte, vorher viele sagen. Und die Kinder haben immer Freude gehabt am Gottesdienst. Und ich finde es schade, dass die Eltern mit ihren Kindern so weit hinten bleiben. Da haben sie vor sich nichts als Rücken und Menschen. Sie sind wie luftlos eingeklemmt in einem luftleeren Raum. Es sind hier in unserer Pfarrei einige Eltern gewesen. Da wusste ich von, die kannte ich von Anfang an. Die waren vorne in den ersten zwei, drei Bänken mit ihren kleinen Kindern. Und ich muss staunen, wie aufmerksam sie zugehört haben. Und ich habe vor mir ein Bild von der Erstkommunion von meiner jüngsten Enkelin, wie die aufmerksam da sitzt. Ich weiß nicht, wer es fotografiert hat. Da muss man sagen, sie hat bestimmt etwas aufgenommen. Und wir sagen ja heute, unsere Kinder müssen etwas lernen. Sie kommen früh schon an die Universitäten, zum Beispiel bei uns in Karlsruhe. da lernen sie alles Mögliche, Physik, Chemie und vom Weltall. Und warum sollen unsere Kinder nicht vom Allerwichtigsten hören? Und wenn sie zu Hause dann fragen oder schon unterwegs, Mama, was hat denn das zu bedeuten, was ist das und warum hat der Herr Pfarrer das so gemacht? Wenn man auf die Fragen der Kinder eingehen würde, dann hätten wir eine sehr gute Zukunft. Das ist meine Überzeugung und ich wünsche mir das auch für die Zukunft, dass junge Eltern vorne hingehen mit ihren Kindern und von unseren Kindern darf man auch etwas fordern. Schönen Dank. Ich höre jetzt weiter am Radio an. Ja?
Danke, Frau Muhr. Alles Gute nach Bad Schönborn. Ja, ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, Kinder nach vorne und Familien nach vorne in jeglicher Hinsicht.
Ja, wobei ich auch gut verstehen kann, dass manche Eltern mit ihren Kindern nicht gerne in die erste Reihe gehen, weil ja auch Kinder eben nicht nur aufmerksam und gepackt sind von dem liturgischen Geschehen, sondern auch schon mal gerne laut sind und andere Gottesdienste stören und Eltern dann vielleicht sagen, oh, das ist mir unangenehm, dann gehe ich lieber nach hinten, dann kann ich zwischendurch mal rausgehen. Ich selbst plädiere durchaus dafür, natürlich Familien und Kinder, auch kleine Kinder mit in den Gottesdienst zu nehmen. Man muss eben immer ein bisschen abwägen. Wenn ein Kind die ganze Zeit schreit und unaufmerksam ist und durch die Kirche läuft und andere stört, das ist natürlich auch nicht das Richtige. Hier müssen Eltern einfach den Mut haben und es so ein bisschen so machen wie in der orthodoxen Kirche, wo es ganz normal ist, dass Leute in den Gottesdienst hineinkommen und auch wieder herausgehen. Wenn man merkt einfach, vielleicht Kinder sind nach 20 Minuten überfordert und unruhig, dann auch den Mut zu haben, mit ihnen einfach wieder aus dem Gottesdienst herauszugehen. Und da müssen alle Eltern einfach auch wissen und einschätzen können, wie sind die Kinder in der Entwicklung und kann man die mit in die Kirche nehmen. Ein bisschen Unruhe und ein bisschen Lachen zwischendurch ist sicher nicht schlimm und es wird sicher auch niemanden stören. Das ist natürlich immer so eine Sache, die man ein bisschen abwägen muss zu diesem Thema.
Frau Graf hat uns erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Und zwar ist es ein wirklich ein interessantes Thema. Also ich muss es auch nochmal sagen wegen Kinder. Ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung selber. Als ich noch sehr klein war, da war ich vielleicht 2,5, hat mich meine Mutter das erste Mal also mitgenommen in die Kirche. Und ich kann mich noch erinnern, das Wichtigste war für mich die Kirchenmusik. Da war ich, ja, und ich bin also von Geburt an blind, das muss ich sagen. Und ich bin dankbar, dass meine Eltern und auch meine Oma vor allem, die hat mich immer mitgenommen und die hat mir diese liturgischen Dinge erklärt. Die hat mir erklärt, was hat es mit der Kommunion auf sich. Gut, ich habe immer dran rumgemacht, wie kann Jesus in einem kleinen Stück Brot, ich durfte das ja nicht anfassen damals, aber wie kann Jesus da drin sein? Was kann da, da habe ich mich derart lang damit beschäftigt, dass das übrigens, ist das heute irgendwo noch so tief in mir drin. Und das kann man ruhig mit Kindern machen, aber was anderes, die Kirchenmusik wird manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich finde es schade, wenn auf den Antwortpsalm, das ist ja direkt die Antwort auf die erste Lesung, dass das so oft gar nicht berücksichtigt wird in den Kirchengemeinden und dann einfach ein Lied, ich sage jetzt einfach ein Lied, gesungen wird. Ich selber bin Kantorin, mache einige Jahre schon Kantorendienst und das ist sowas Herrliches und das kommt manchmal meiner Meinung nach, wird es ein bisschen stiefmütterlich behandelt und das finde ich schade. Oder es wird die zweite Lesung genommen und das Evangelium bezieht sich ja, also wenn ich bin schon lang genug im Lektorendienst auch drin, bezieht sich in der Regel, ist es irgendwo kreuzt, also mit dem, passt zum Evangelium, sagen wir mal jetzt ganz laienhaft ausgedrückt. Und ich finde, man sollte das einfach immer mehr publik machen, dass der Antwortpsalm mit dem Kehrvers, also gesungen wird. Ja, das wollte ich mal sagen, dass mir das ein bisschen zu stiefmütterlich oft behandelt wird. Da hätte ich jetzt gern mal die Meinung zugehört.
Ja? Danke, Frau Graf.
Ja, Sie haben natürlich da, Frau Graf, eine Entwicklung beschrieben, die in Deutschland zumindest weit verbreitet ist, dass man eben wirklich von der Möglichkeit, die das Messbuch auch bietet, Gebrauch gemacht hat, dass man eben nur eine Lesung und das Evangelium sonntags vorgetragen hat. Das ist eine Entwicklung, die jetzt auch von der Kirche wieder etwas zurückgedrängt wird. Wir haben jetzt die dritte Auflage des neuen Messbuchs, wo man im Moment damit beschäftigt ist, sie ins Deutsche zu übertragen. Wir werden also in einiger Zeit eine neue deutsche Ausgabe auch des Messbuchs bekommen. Und dann ist da auch vorgesehen, dass eben alle drei Lesungen, die beiden biblischen Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament und das Evangelium am Sonntag verpflichtend vorgetragen werden soll. Und auch der Antwortpsalm seinen Platz behalten soll auf jeden Fall und nicht einfach durch irgendein Lied ersetzt werden kann. Hier ist in der deutschen Kirche, anders als in Italien oder in Spanien beispielsweise, ist eben das Anliegen des Konzils, dass der Tisch des Wortes wirklich reicher gedeckt wird, ist es nicht so begeistert aufgenommen worden. Aber wie gesagt, die Entwicklung ist eben so, dass man sagt, hier ist es eben so wichtig, dass auch gerade der Antwortpsalm seinen Platz behält, dass man eben auch die drei Lesungen sonntags vorträgt, dass das jetzt wieder etwas forciert wird. Und auch was Sie zum Thema Kirchenmusik gesagt haben, das stimmt auch, es ist eben wirklich auch ein Teil Liturgie und es ist eben auch vorgesehen, dass eben auch so ein Dienst wie ein Kantorendienst vorhanden ist, dass der Priester eben nicht alles selber singt, sondern dass es dafür für die vorgesehenen Teile eben auch Menschen gibt, die diesen Dienst übernehmen, auch übernehmen können natürlich. Das ist immer auch wichtig, dass Sänger, Vorsänger oder Lektoren eben auch gut für ihren wichtigen Dienst ausgebildet sind.
Ist ja auch etwas, was vielleicht manchem auch nicht so im Bewusstsein ist, dass eigentlich das Singen, auch das Singen in der Liturgie, eine sehr starke christliche Eigenart eigentlich ist, ne? Also ich meine, auch Psalmen sind ja eigentlich Lieder.
Genau, und beim Halleluja haben wir es eben schon gesagt, das kann man eigentlich gar nicht beten, sondern nur singen. Das berühmte Wort des Augustinus heißt ja, wer singt, betet doppelt. Und das gilt auch natürlich gerade für die Liturgie. Übrigens auch die Schriftlesungen können gesungen werden, etwas, was nur wenige Zelebranten wirklich beherrschen, dass man eben auch das Evangelium singt, dass eben auch hier deutlich wird, es ist eben nicht so ein Informationstext, der zur Kenntnis gebracht wird, sondern hier ist es wirklich das lebendige Gotteswort, das uns begegnen will, und da ist eigentlich gerade im feierlichen Hochamt ist eine schöne Möglichkeit auch, das Evangelium zu singen.
Und dass uns wirklich auch bewusst wird, dass es, wie wir jetzt ja auch nennen, heilige Schrift ist, dass es eben auch heilige Texte sind, besondere Texte und eben kein Zeitungsartikel oder kein Informationsblatt.
Genau, hier kann man schön sehen, dass eben wir oftmals der Kraft unserer Symbole, über die wir verfügen, gar nicht mehr trauen, dass man eben im Hochamt sieht, hier ziehen die Leuchterträger auf. Christus ist das Licht der Welt. Er wird nun zu uns sprechen im Evangelium. Der Weihrauch, die Weihrauchträger ziehen ein. Es wird Weihrauch eingelegt, das Zeichen der Verehrung, als Zeichen des Gebets. Dann wird das große, kostbar eingebundene Evangeliar hereingetragen, in der Prozession zum Ambo gebracht. Dann wird das Buch aufgeschlagen, man kann sich daran erinnern, dass in der geheimen Offenbarung des Johannes davon die Rede ist, dass das Buch geöffnet wird, und etwas ereignet sich auch dann in der Liturgie, und dann wird das Buch inzensiert mit Weihrauch und der Herr sei mit euch, singt der Priester oder Diakon. Christus, der auferstandene Herr, ist wirklich mit uns, wenn er jetzt uns in diesem Wort des Evangeliums begegnen will. Und das alleine ist schon eine so aussagekräftige Handlung, die mit dem Verkünden des Evangeliums verbunden ist, dass eigentlich schon auf einer ganz anderen Ebene als auf der intellektuellen Ebene deutlich wird, hier ist etwas Wichtiges, Heiliges, hier ist das lebendige Wort Gottes. Und dann ist eigentlich noch die Sprache egal, in der das Evangelium vorgetragen wird, weil das eigentlich schon die Botschaft ist, die ankommt. Wenn man dann hingegen sieht, wie oft in einem Kindergottesdienst jemand kommt und einen kopierten Zettel hervorholt und dann wird da eine Paraphrase in kindgerechter Sprache irgendwie vorgelesen des Evangeliums, dann hat man natürlich das lobenswerte Anliegen, die Kinder sollen es verstehen, aber eigentlich beraubt man sich selbst all der Symbole, die wir zur Verfügung stehen haben, um auf einer ganz anderen Ebene deutlich zu machen und zu feiern, worum es in der Liturgie geht, nämlich um Christus selbst.
Liturgie, das Herz der Kirche, so heißt das Buch von Pfarrer Ulrich Filler, das im FE Medien Verlag erschienen ist. Dort hat er auch viele weitere interessante Publikationen vorgelegt. Wenn Sie sich für seine Bücher interessieren, dann können Sie die näheren Angaben dazu bei unserem Hörerservice erfragen unter der 0700 7525 7525, auch im Infofeld zur heutigen Sendung im Internet auf unserer Homepage horeb.org finden Sie die Angaben dazu. Wir sind nun am Ende unserer heutigen Grundkurssendung angelangt. Wir gehen dann beim nächsten Mal weiter in Ablauf der Heiligen Messe und schauen uns das Ganze an. Wenn Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen möchten, das eine oder andere vielleicht noch einmal hören möchten, noch einmal nachhören möchten, was hatte es damit auf sich? Sie können sich eine CD bestellen, 0700 7525 7520. Und natürlich auch im Podcast-Angebot auf horeb.org ist diese Sendung für Sie zum Downloaden da. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Filler, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute wieder uns die Liturgie, das Herz der Kirche, näher zu bringen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal und möchten Sie nun zum Abschluss der Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.